Ein altes Sprichwort sagt, ein Pferd kann nicht ausschlagen, wenn es eine Last zieht. Und so lasst uns das gute alte Pferd nachahmen, indem jeder von uns eine Last zieht. Denn dann haben wir keine Zeit, gegeneinander auszuschlagen. Lasst uns eine Last mittragen. Lasst uns aufhören zu kritisieren und lieber mittragen, mit anpacken. Anstatt zu streiten oder mein Recht einzufordern oder zu begehren, eine bestimmte Position, einen bestimmten Dienst, vielleicht ein bestimmtes Talent, eine bestimmte Gabe, was auch immer. Lasst uns nicht neidisch sein aufeinander und streiten, sondern lasst uns mit anpacken und mittragen, die Lasten mittragen. Und oft ist es leider so, dass Menschen streiten, kritisieren, einander anklagen oder gegeneinander meckern, wie das sie in Berlin zu sagen pflegen, wenn sie nichts anderes Vernünftiges zu tun haben. Und genau das war das Problem in Korinth. Korinth war eine Kultur von Träumern und Debattierern, von Hobbyphilosophen und Hobbyanwälten. Jeder Athener ein Anwalt und jeder Korinther ein Richter. Wir haben das letztes Mal gesehen. Man vertrieb sich damit die Zeit, neue Philosophien zu hören. Das sehen wir in Apostelgeschichte 17 in Athen. Und in Korinth herrschte ein ähnlicher Geist, eine ähnliche Kultur. Und dieser Geist des Debattierens, des Träumens, des Diskutierens, des Argumentierens, des Streitens kam auch in die Gemeinde von Korinth, steckte auch die Korinther an. Und so fingen sie an, gegeneinander auszuschlagen, wie Pferde oder vielleicht wie sture Esel eher. Und genau das war die Situation. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Paulus hier im 1. Korinther Kapitel 6 die Rechtsstreitereien unter den Korinthern und den korinthischen Christen anprangert, an den Pranger stellt oder kritisiert. Und das war in dieser antiken Kultur von Korinth völlig alltäglich. Sie erreichten einen Status von Unterhaltung und Entertainment, eine Art Freizeitbeschäftigung. Genauso wie das Philosophieren eben in Athen, wie wir in Apostelgeschichte 17 erfahren. Machtstreben, Status, Hunger, Korruption. Man sicherte sich seinen sozialen Status in der Gesellschaft, indem man sich durch verschiedene Rechtsstreitereien gewisse Rechte aneignete. Das war das Mittel, in dem man die Karriereleiter sozusagen hochstrebte. Und es gab die Möglichkeit, wir haben das gesehen, mitten auf der Straße einen privaten Mittler einfach heranzuziehen und da mal so eine kleine Gerichtsverhandlung abzuhalten, irgendwo auf dem Marktplatz. Wenn das aber nicht funktionierte, gab es ein Gericht von 40 Jurymitgliedern und wenn das auch noch nicht hinhaute, dann konnte man noch zu einem größeren Obergericht gehen. Christen wurden von der römischen Regierung als eine jüdische Sekte betrachtet. Sie hatten also die Möglichkeit, diese Gerichtsbarkeiten zu nutzen. Aber sie mussten es keineswegs tun. Sie waren nicht dazu verpflichtet. Sie hätten ihre Geplänkel und Streitereien auch unter sich lösen können und sollen, so wie es Paulus hier sagt. Aber wie gesagt, die Korinther übernahmen auch hier, wie schon in Kapitel 5 gesehen, den Sauerteig aus ihrem alten Leben und importierten ihn sozusagen in ihr neues Leben hinein. Nach ihrer Gewohnheit und ihrer Kultur zogen sie einander vor weltliche Gerichte zum Spott und zum Gelächter der Welt. Und das Ganze war wohl auch eine Konsequenz oder eine Folge anderer Probleme, die sie auch hatten. Wir haben gesehen, die korinthische Gemeinde war eine Problemgemeinde, eine Gemeinde voller Schwierigkeiten. Es gab keine Einheit, haben wir gesehen, Kapitel 1. Es gab Parteiungen, eben diese ganzen Rhetorik-Wettkämpfe, diese ganzen Lieblingsphilosophie haben, führte dazu, dass man dann verschiedene Leute, wie zum Beispiel Paulus oder Apollos, zu seinem Lieblingsphilosophen machte und einen Fanclub gründete. Ja, vielleicht irgendwie Mützen machte, ja, wo drauf steht, ich bin des Paulus und ich bin des Apollos. Und dann fängt man an zu streiten miteinander, wer jetzt der Bessere ist. Fangemeinschaften, Personenkult gab es in dieser Gemeinde. Und Paulus musste einschreiten und sagen, was macht ihr da? Ich höre davon von den Leuten der Chloe und ihr streitet euch um solche Dinge und ich muss euch erklären, dass das Kreuz der große Gleichmacher ist. Es geht hier nicht um uns, es geht nicht um mich oder um Apollos oder um sonst jemanden. Es geht nicht darum, dass ihr hier irgendwelche Personen verehrt, sondern es geht darum, dass ihr Christus die Ehre gebt. Weil Christus allein der Gründer der Gemeinde ist und Christus allein ist der Grund eurer Einheit. Ist Christus denn zerteilt, sagt Paulus? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Was macht ihr da? Und Weisheit, meine Lieben, Weisheit, die findet ihr nicht in der Welt unter euren Philosophen, in eurer Kultur oder bei euren Wissenschaftlern oder bei euren Universitäten, wie das heute der Fall ist. Da finden wir keine Weisheit, da finden wir nur menschliche Torheit. Wahre Weisheit kommt nur von Gott, sagt Paulus. Und da müsst ihr sie auch suchen. Und diese Weisheit ist das Evangelium von Jesus Christus, die Erlösung durch Gnade. Wir können uns gar nichts einbilden auf unsere menschlichen Errungenschaften. Ich kann mir nichts einbilden auf meine Fähigkeiten, vielleicht auf meine Redegabe oder auf eine Lehrgabe oder irgendeine eine andere Gabe. Ich kann mir überhaupt nichts einbilden darauf. Warum? Es kommt alles von Gott. Es ist alles ein Geschenk. Und das musste Paulus deutlich machen, weil die Korinther waren so unreif und dachten vor sich selbst, und das ist das Traurigste an der ganzen Geschichte, und das möchte ich immer wieder betonen, weil das ist eine große Problematik auch bei uns. Es stellt sich so schnell ein bei uns. Meistens, wenn wir unreif sind und ungeistig, merken wir es gar nicht. Im Gegenteil, wir denken von uns selbst, oh, wir sind reif. Und wir bilden uns etwas ein auf unsere Fähigkeiten, so wie die Korinther. Wir werden das auch noch sehen in späteren Kapiteln. Sie waren sehr begabte Leute, sie hatten Geistesgaben, Weissagungen, Sprachenreden. Und sie bildeten sich darauf was ein. Oh, siehst du, wie geistig ich bin? Ich kann Sprachen reden. Wow, toll! Aber sie haben nicht gemerkt, wie ihr Leben total demoralisiert ist von ihrer Kultur. Und so können wir uns genauso irgendwas einbilden. Auch vielleicht auf unser theologisches Wissen. Ja, weißt du, ich weiß den Unterschied zwischen Supralapsarianismus und Infralapsarianismus. Ich kann dir das erklären. Ja, aber wie sieht dein Leben aus? Und so können wir in dieselbe Falle tappen. Also Sünde und Unmoral herrschte. Wir sehen das im Kapitel 5 und Paulus muss einschreiten und sagen, man hört von Unzucht unter euch, eine Unzucht, die so grauenvoll ist, dass sogar die Heiden den Kopf schütteln, schlimmer als die Polizei erlaubt, sozusagen. Und eben jetzt auch noch diese Streitereien, diese Rechtsstreitereien um zivile Angelegenheiten, wohlverstanden, nicht um wichtige Dinge ging es hier. Die Korinther waren nicht kriminell in dem Sinne, dass es irgendwelche Diebstähle ging oder sowas, sondern es geht hier vielmehr darum, um Rechtsstreitereien in Bezug auf Finanzen oder Grundstücke und Grundbesitz und solche Sachen. Oder eben sozialen Status, Titel und so weiter. Man weiß nicht genau, was es war, aber es waren auf jeden Fall unnötige Dinge, weil Paulus bezeichnet sie nämlich so. Er sagt, es sind bedeutungslose Streitereien, bedeutungslose Gerichtsverhandlungen, die da untereinander führt. Es ging also nicht um wichtige Dinge, das kann nicht sein. Und das hat letztes Mal die Frage aufgeworfen, wie denn das Verhältnis des Christen zum Staat ist, weil es gibt ja Situationen, wo wir vor Gericht müssen. Es ist nicht einfach so, dass wir sagen können, ja, wir ziehen uns jetzt hier raus aus diesem Weltsystem, wir sperren uns jetzt irgendwo ein auf einem Feld, wir gehen irgendwie, wir leben wie die Mönche, wir isolieren uns völlig von der Gesellschaft. Das wäre nicht gut, ja, weil ihr wisst ja, wir sollen ja Salz und Licht sein in der Welt. Also, wie sieht denn dieses Verhältnis aus? Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Gott menschliche Autorität eingesetzt hat. Es ist besser, eine schlechte Regierung zu haben als gar keine. Weil die Lösung, die es dann gibt, ist Chaos. Anarchie, sagen wir dazu. Keine Ordnung. Und deshalb, selbst wenn die Regierung noch so gottlos ist, ich weiß, das ist heute so und das ist aber auch in anderen Ländern so und das war aber auch damals schon so, das ist auch nichts Neues, dass es gottlose Regierungen gibt. Ein paar Jahre später kam dann die römische Regierung unter Nero, das war eine sehr, sehr gottlose Regierung. Und auch hier schon war es nicht gerade so, dass das gottesfürchtige Menschen waren, die Römer, die dieses Land, diesen Bereich regierten. Also es ist nichts Neues und Jesus gibt uns diese goldene Regel. Er sagt, geht dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Er sagt aber auch, dass wir uns nicht auf politische Aktivitäten im Sinne von einem politischen Aktivismus einlassen sollen. Wir sollen einfach unsere Pflichten erfüllen. Weil die Politik, wie gesagt, ist eine Problematik, und ich weiß, es gibt so viele Streitereien heute und so viele Diskussionen, und ich möchte es schon gar nicht anfangen, hier in der Gemeinde darüber zu sprechen, über verschiedene politische Probleme. Weil jemand hat mal gesagt, Politik ist wie eine Kiste Bananen. Es sind lauter krumme Dinge drin. Ja? Ist so. Es ist einfach so. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Verpflichtung haben. Selbst wenn es so ist, dass wir uns einer gottlosen Regierung unterordnen, tun wir das. Und wir schulden dem Staat vier Dinge. Wir haben das gesehen letztes Mal. Wir schulden dem Staat Respekt. Also wir ordnen uns unter die Strukturen, soweit es uns möglich ist, soweit von uns keine Sünde verlangt wird. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König, 1. Petrus 2,17. Und Römer Kapitel 13 macht das sehr deutlich, dass es keine Regierung gibt, die nicht von Gott eingesetzt wurde. Selbst die gottlosesten Regierungen sind unter der souveränen Kontrolle Gottes. Wir schulden dem Staat also Respekt, wir schulden ihm aber auch Gehorsam. Wie gesagt, soweit es uns möglich ist, wollen wir die gegebenen Gesetze einhalten. Ja, auch Geschwindigkeitsbeschränkungen und solche Dinge wollen wir, soweit es uns möglich ist, einhalten. Manchmal machen wir da auch nicht so, sind wir auch nicht immer treu und dann müssen wir zugeben, ich habe gesündigt und dann nicht noch rummeckern beim Polizisten, sondern lieber den Strafzettel bezahlen. Aber besser ist, wenn wir uns daran halten. Titus 3,1. Erinnere sie dann an, dass sie den regierenden Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Wir sollen durch gute Werke auffallen. Wir sollen dadurch auffallen, dass wir gute Bürger sind. Wie gesagt, soweit es der Staat nichts von uns verlangt, was direkte Sünde wäre. Das ist die große Ausnahme, Apostelgeschichte 4,19 und 5,29. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann drittens haben wir gesehen, nicht nur Respekt und Gehorsam, sondern auch Steuern schulden wir dem Staat. Wie bereits angedeutet, wir geben dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und letztlich schulden wir dem Staat auch Gebet. Zu dieser Stelle wird Daniel dann bald kommen, nächsten Sonntag, 1. Timotheus Kapitel 2. Die Verse 1 bis 2, ich ermahne euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe. Für was? Für alle Menschen, auch für Könige, auch für Frau Merkel. Ja, auch wenn sie uns vielleicht nicht so sympathisch ist in allen Dingen, was sie sagt. Aber trotzdem beten wir für die Regierung, weil wir wollen, dass alle, Gott will, dass alle Menschen aus allen Bereichen, aus allen sozialen Schichten gerettet werden. Das ist 1. Timotheus 2. Wir sollen für den Staat und für die Regierenden beten. Und das ist auch so etwas, meine Lieben. Ich höre so oft Christen, leider auch Christen, über den Staat meckern, sich beschweren. Ja, das und dies und jenes. Und jetzt war ich wieder hier beim Amt und ich bin auch schon schuldig geworden, habe das auch schon gemacht. Aber lass uns lieber darüber nachdenken, wie wir für die Menschen beten können in den Positionen. Lass uns darüber nachdenken, wie gut es uns eigentlich geht in diesem Staat hier. Trotz allen Fehlern und trotz allen Problemen, die dieses Land hat und trotz aller Gottlosigkeit, die herrscht, geht es uns doch eigentlich immer noch sehr, sehr gut im Vergleich zum Rest der Welt. Lasst uns das schätzen, lasst uns das nicht einfach so selbstverständlich nehmen. Und selbst wenn es uns einmal so richtig dreckig gehen wird, das war nämlich im ersten Jahrhundert der Fall, die Christen wurden damals auch verfolgt, selbst dann gibt Petrus ihnen immer noch das Gebot, ordnet euch unter und fallt auf durch gute Werke. Nun, man kann natürlich seine Verantwortung wahrnehmen und seine Stimme erheben. Wir leben in einer Demokratie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Aber wir sollen auf jeden Fall keine politischen Aktivisten sein. Wir sollen vielmehr eine prophetische Aufgabe erfüllen. Das haben wir letztes Mal auch betont. Die Aufgabe der Gemeinde oder der Kirche ursprünglich wäre eine prophetische in der Gesellschaft. Es geht nicht darum, dass wir die Gesellschaft transformieren, verbessern. Durch politische Maßnahmen, durch irgendwelche, selbst durch Wohltätigkeit. Die Wohltätigkeit soll nur ein Überfließen sein von dem, was in uns drin ist, die guten Werke eben. Aber es ist nicht so, dass es unser Hauptziel ist. Unser Hauptziel ist die Evangelisation der Menschen, die Herzen, die sich verändern sollen. Es ist eine prophetische. Wir klären auf durch Lehre, wir klären auf, welche Dinge zum Beispiel auch vom Staat, die er Gesetze, die er erlässt, nicht richtig sind. Wir klären auf, aber wir greifen nicht zum Schwert. Kein Aktivismus. Unsere Waffe ist die Schrift. Wir haben ein geistliches Schwert. Unser Feind sind Ideologien und Philosophien, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. 2. Korinther 10, Verse 4 bis 5. Wir konzentrieren uns darauf, was am Ende zählt. Wir haben eine eschatologische Perspektive, eine endzeitliche Perspektive. Das kommt immer wieder durch, bei Paulus, auch bei den anderen Briefen. Schaut auf das Ende. Schaut darauf, was am Ende zählen wird. Und überlegt euch, ob ihr diesen Streit, jetzt hier in dem Beispiel von Paulus, ob ihr diese Rechtsstreitereien wirklich führen wollt. Ob es sich jetzt wirklich lohnt, hier vor Gericht zu gehen. Überlegt euch das. Aber wir haben die Ewigkeitsperspektive. Diese Welt wird vergehen. wie alles andere im Universum, es wird verbrennen, es wird einer neuen Schöpfung Platz machen. Offenbarung 21, Vers 1, ein neuer Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit herrscht, wo es keine Sünde mehr gibt, kein Böses, keine Tränen, nichts, rein gar nichts mehr solches. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Perspektive. Und das ist auch die Perspektive des Paulus hier in diesem Abschnitt und überhaupt im Korintherbrief. Wie gesagt, das dringt immer wieder durch. In den ersten vier Kapiteln, da ist sowieso das Preisgericht der Christen im Blickfeld. Im Kapitel 5 sehen wir das auch schon, wie er eine endzeitliche Perspektive annimmt und vom Tag des Herrn spricht, dass der Gezüchtigte hoffentlich dann auch gerettet wird am Tag des Herrn. Und hier im Kapitel 6 sehen wir auch, wie eine endzeitliche Perspektive einnimmt. Und sagt, hey, schaut auf die Zukunft, guckt mal, was euch erwartet. Ihr werdet eines Tages über Engel richten. Ihr werdet Mitregierende sein in diesem neuen Reich. Und deshalb steht euch diese irdischen, trivialen, bedeutungslosen Plänkereien, das steht euch nicht an. Das passt nicht zu eurer Berufung. Nun, aber nicht nur endzeitliche Auswirkungen hat das für uns, und dazu kommen wir jetzt heute. Nicht nur in die Endzeit schauen wir, in eschatologische Perspektive, das haben wir letztes Mal angeschaut, die ersten vier Verse beschäftigen sich vor allem damit, dass er den korinthischen Christen sagt, hört auf zu streiten, denn guckt, was euch mal erwartet, was eure hohe Stellung eines Tages sein wird. Es hat eben auch schon Auswirkungen hier auf der alten Erde, sozusagen in unserer Zeit jetzt. Und darauf konzentrieren sich dann die Verse 5 bis 8. In diese Perspektive soll es heute gehen. Ich sag nochmal, letztes Mal haben wir sozusagen die endzeitliche Perspektive angeschaut und heute wird es eher so ein bisschen die irdische sein. Was hat es hier noch für schlechte Auswirkungen hier in unserem Leben im Moment, wenn wir miteinander Rechtsstreit führen? Und so kommen wir zu unserem Text, 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Ich lese uns den Text nochmal vor als Erinnerung, einfach, dass wir den Kontext haben. Hier heißt es: Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Gerichte oder Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr auch noch solche zu richten ein oder über euch ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Soweit der Text. Wie gesagt, wir haben letztes Mal damit angefangen, vier Gründe zu betrachten. Vier Gründe, warum wir als Christen keinen Rechtsstreit miteinander führen sollen. Und wir haben auch gesagt, dass wir das ein bisschen ausweiten in der Anwendung, weil ihr denkt jetzt vielleicht, ja gut, also ich habe jetzt nicht vor, nächste Woche gegen Saskia vor Gericht vorzugehen und mir einen Anwalt zu holen, weil sie irgendwie mir einen Kuchen gebacken hat, der mir in den Magen verdorben hat oder irgendwas hat sie nicht gemacht. Das ist nur ein Beispiel, ja. Aber versteht ihr, wir denken vielleicht, das hat mit mir nicht so viel zu tun, ich will jetzt nicht gerade vor Gericht gehen im Moment mit jemandem, aber lass uns das mal eben auch auf unsere persönlichen Streitereien anwenden. Wie oft streitest du dich mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, mit deinem WG-Kollegen, mit einem Bruder im Herrn oder einer Schwester im Herrn? Wie oft streitest du? Und hier hast du vier gute Gründe, die Paulus dir gibt, sozusagen nicht deine eigene persönliche Gerichtsverhandlung einzuleiten gegen deinen Bruder oder gegen deine Schwester. Das ist eine Anwendung hier, ja. Das ist jetzt nicht die Bedeutung. Hier geht es ganz klar um diese Gerichtsbarkeiten, diese Streitereien. Wir können das aber so anwenden auf uns und sagen, hey, guck mal. Weil Paulus sagt es nämlich auch. Er sagt in Vers 7, es ist überhaupt schon ein Schaden unter euch. Es heißt übrigens das Wort Niederlage hier. Es ist überhaupt schon eine Niederlage, dass ihr überhaupt Prozesse habt. Das sollte schon gar nicht der Fall sein. Ihr sollt schon gar nicht streiten. Und diese Streitereien haben ihre Wurzel immer in unserem selbstsüchtigen Denken. Immer. Es geht immer um mich. Ich will mein Recht. Ich will, was der andere hat. Ich will mehr Geld. ich will, und ihr könnt einfüllen, was ihr wollt. Und ihr müsst euch immer fragen, wenn ihr streitet, was will ich? Was will ich? Will ich Recht haben? Will ich, dass er aufhört? Will ich, dass er tut, was ich will oder sie? Was will ich? Was ist mein Götze, den ich in dem Moment anbete? Weil es nämlich etwas, das ich so sehr will, dass ich bereit bin zu sündigen, um es zu kriegen. Ich bin nämlich da drauf und dran, meinen Partner oder meinen Freund oder meinen Bruder oder meine Schwester im Herrn anzuschreien oder böse zu werden. Ich bin dabei, ich bin bereit dafür zu sündigen, um es zu bekommen. Oder ich bin bereit zu sündigen, weil ich es nicht bekomme. Deshalb leite ich meinen kleinen Krieg, meine kleine Anklage hier ein. Ich gehe vielleicht sogar noch zum Pastor und sage, Dieter, der hat mich unfair behandelt, ich hole mir einen Anwalt. Ja, Dieter ist dann mein Anwalt. So wie in Korinth, ja, nächster Bürger, den ich finde, irgendwo schnell mal Gerichtsverhandlung hier, los geht's. Nein, das wollen wir nicht tun. Deshalb vier Gründe. Vier Gründe, einfach überhaupt nicht zu streiten. Vier gute Gründe. Den ersten haben wir gesehen, wie gesagt, die eschatologische, die endzeitliche Perspektive. Schaue auf das Ende. Schaue auf das Ende. Was wird es dann noch für einen Unterschied machen? In Versen 1 bis 4. Wisst ihr nicht, in Vers 2, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über diese allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr Angelegenheiten dieses Lebens? Ihr werdet bei dem Weltgericht Jury sein. Ihr werdet dabei sein, mitrichten, mitregieren. Über die Engel. Das ist die Zukunft, das ist unsere Zukunft. Und jetzt nehmt diese Perspektive und schaut diese Streitereien in dieser Perspektive an. Und seid ganz ehrlich gegenüber euch, und ich bin ganz ehrlich gegenüber mir, und schaue in den Spiegel und sage, okay, wenn ich eine solche Berufung habe und eines Tages da sein soll, wenn ich jetzt nicht mal mit diesen kleinen Trivialitäten, mit diesen unbedeutenden Sachen klarkomme, wie soll das dann gehen? Und Gott bereitet uns hier bereits vor. Jesus möchte uns hier schon trainieren und sagen, hey, ihr werdet viel größere Verantwortung bekommen. Ihr habt schon diese Streitereien, das ist schon schlimm genug. Und dann setzt ihr auch noch nichts Geltende über euch, Ungläubige, das ist dann auch noch der Gipfel. Und dazu werden wir heute jetzt auch noch kommen. Das sagt er schon in Versen 1 bis 4, betont er das. Er setzt diese endzeitliche Brille auf und betrachtet das aus der Ewigkeit. Aber jetzt lasst uns zurückkommen. Jetzt kommen wir zurück zu unserer alten Erde. Jetzt kommt der zweite Grund. Erstens, weil es unsere Berufung nicht würdig ist, weil es nicht zu uns passt. Zweitens, sollten wir nicht streiten oder überhaupt gar keine Streitereien haben oder eben auch nicht miteinander vor Gericht gehen, persönlich oder tatsächlich, weil es zeigt, dass wir geistlich unreif sind. Vers 5. Zweitens, es zeigt, dass wir geistlich unreif sind. Hier heißt es, zur Beschämung sage ich es euch, in Vers 5. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder. Nun, das Wort Beschämung hier hat er in Kapitel 4, Vers 14 auch schon benutzt. Und damals hat er gesagt, ich schreibe euch nicht, um euch zu beschämen. Aber jetzt schreibt er deutlicher, doch eigentlich will ich euch beschämen. Ihr solltet euch schämen. Ich muss das zu eurer Beschämung sagen. Das geht einfach nicht, dieses Verhalten. Schämt ihr euch eigentlich nicht, ist die Frage von Paulus hier. Das ist die Idee. Und demnach gibt es nicht einen Weisen, einen Sophos. Das ist ein Ausdruck, den er bereits im Kapitel 1 und 2 verwendet hat. Da gab es die Weisen und die Gelehrten der Welt. Und das ist hier so ein bisschen ein Anspiel auf die Korinther, weil sie dachten ja von sich selbst, sie seien so weise. Und er sagt, das gibt es aber nicht mal einen einzigen Weisen unter euch, der dieses Problem lösen könnte. Das ist totaler bissiger Sarkasmus hier. Und es ist auch ein doppelter Negativ. Im Griechischen ist es so, dass man zweimal Nein sagen kann und man kriegt ein super Nein. Ja, nicht so wie im Deutschen, wenn ich sage, wenn man zweimal Minus gibt, ja Plus, ihr kennt das vielleicht. Aber er sagt hier, demnach ist nicht kein Weiser unter euch. Bei uns würde das heißen, es gibt einen im Deutschen, aber im Griechischen ist das ein doppelter, das ist ein starker. Es gibt nicht einen einzigen, keinen einzigen unter euch. Es ist sehr, sehr sarkastisch. Und die Korinther dünkten sich weise und er versucht sie hier so ein bisschen, zu sticheln und sagen, hey, wenn ihr schon so weise seid, warum handelt ihr denn so? Warum handelt ihr denn so? Warum könnt ihr diese kleinen Streitereien denn nicht lösen unter euch? Paulus machte deutlich, wahre Weisheit kommt nur durch Offenbarung, durch Veränderung, durch das Wirken Gottes. Und er beschimpft sie auch, fleischlich und unreif zu sein, Kapitel 3. Und dieser Ausdruck hier muss an ihrem Ego ziemlich gekratzt haben. Es gibt also keinen Weisen unter euch? Seid ihr so unfähig? Wo ist denn eure Weisheit? Wo ist denn eure Geistlichkeit? Wo ist eure Reife, mit der ihr euch rühmt und sagt, oh, wir sind schon angekommen in unserem eigenen kleinen Millennium, wir sind schon so supergeistlich. Wo ist das jetzt? Sarkasmus pur. Keiner, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte, wörtlich hier, der fähig zu sein oder fähig sei oder fähig sein wird zu richten. Also die Zukunftsform hier, der fähig sei, richten zu können irgendwann mal. Das ist eine Zukunftsform, weil jetzt im Moment ist keiner da. Fähig sein. Ihr seid unfähig, sagt er eigentlich, für seinen Bruder. Also zwischen den Brüdern, zwischen Geschwistern, er betont das immer wieder. Es geht hier um diese Streitereien innerhalb der Gemeinde. Wichtig ist hier zu verstehen, Streit und Rechthaberei ist immer ein Indiz für geistliche Unreife, immer. Es ist einfach ein Indiz für geistliche Unreife, wenn man streitet. Es gibt ein Sprichwort, du bist nur einmal jung, aber unreif kannst du viel länger sein. Ja, das geht so. Wir sind vielleicht noch einmal jung, aber wir können auch unreif bleiben. Und das sollte aber nicht so sein bei uns Christen. Und Paulus macht das ja auch immer wieder deutlich. Wir haben das auch schon gesehen. Er erwartet Wachstum. Er schreibt diesen Brief nach 2 bis 3 Jahren ungefähr. Die Gemeinde gab es ungefähr 2,5 Jahre. Und er sagt, was ist los mit euch? Wo ist euer Wachstum? Was soll das? Paulus erwartet etwas. Er erwartet Resultate. Warum streitet ihr immer noch? Warum lasst ihr diese Sünden immer noch unter euch? Was ist los? Und so sehen wir, dass Paulus das deutlich macht. Man sagt, ihr könnt nicht unreif bleiben. Ihr müsst jetzt erwachsen werden im Geist. Wirklich erwachsen. Und das müsst ihr durch eure Handlungen zeigen. Wahre Weisheit zeigt sich darin im gerechten Verhalten. Und die Ursache für Streiterei ist immer Selbstsucht und Egoismus. Und deshalb kann es nicht sein, dass wir behaupten, Christen zu sein und immer rumdümpeln in denselben Sünden, immer und immer und immer wieder. Ihr seht, Paulus erwartet von diesen Christen hier in Korinth, das soll nicht so sein, wie das hier ist. Das ist kein Beispiel für uns. Der Korintherbrief ist nicht dazu gegeben worden, damit wir uns trösten und sagen, ah ja, siehst du, die Korinther waren ja auch so schlimm, also können wir auch so schlimm sein. Nein, das ist nicht die Idee dieses Briefes. Die Idee ist, Paulus sagt, hört auf damit, tut endlich Buße, was soll denn das? Das soll unser Motiv sein hier. Das soll uns antreiben. Paulus erwartet, er sagt, hey, oder soll ich sagen, Gott, der Heilige Geist erwartet das hier. Und so, weil ihr so selbstsüchtig seid und weil jeder seinen Weg will, ich will meine Freiheit, ich will meine eigenen Interessen vertreten sehen, ich will meinen Lieblingsredner haben, wie auch immer, kommt es im Streit. Egoismus, Selbstsucht. Und das, wie gesagt, offenbart Fleischlichkeit, Unreife. Und sie trieben es so weit, dass sie damit vor weltliche Gerichte gingen, einander anklagten, weil jeder seinen Willen haben wollte. Wie oft können wir das feststellen bei uns im Alltag, wie gesagt, im Umgang vielleicht mit einem Ehepartner, mit Freunden, mit dem Bruder, mit Geschwistern, der Gemeinde. Will ich da auch immer meinen Willen haben? Ist es so? Zeige ich damit, dass ich unreif bin? Eigentlich, lasst uns selber prüfen. Also wir sollen keinen Rechtsstreit führen, unsere eigenen kleinen Gerichtsverhandlungen miteinander führen, weil es nicht zu unserer Berufung passt und weil es unsere Unreife offenbart. Das bleibt alles noch hier bei uns. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Drittens, weil es unser Zeugnis vor der ungläubigen Welt zerstört. Das ist der dritte Grund. Weil es unser Zeugnis vor der ungläubigen Welt zerstört. Vers 6. Es hat weitere Auswirkungen hier, wenn wir streiten. Und diese Auswirkungen, die gehen über die Grenzen dieser Gemeinde hinaus. Und das ist wichtig zu verstehen. Es sagt in Vers 6, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Das vor Ungläubigen. Paulus geht nun tiefer ins Eingemachte. Es geht hier nicht nur um unser Privatleben als Gemeinde, um unsere eigenen kleinen Streitereien, um unsere eigene kleine Welt, sondern da draußen gibt es eine Welt, eine ungläubige Welt, die uns zuschaut, was wir machen. Und wenn wir so streiten, dann zerstören wir unser Zeugnis vor dieser Welt. Das machen wir übrigens auch durch andere Sünden, also nicht nur durch Streitereien, aber das ist spezifisch hier. Es behindert unsere Mission, unseren Auftrag, den wir vom Herrn haben. Das ist Sondern hier. Sondern ist ein starker Kontrast, aber damit noch nicht genug. es ist schon schlimm genug, dass ihr das alles macht, aber ihr macht das auch alles noch und dass ihr nicht fähig seid zu richten und dass ihr nicht fähig seid, geistig zu sein und dass ihr unreif seid und dass ihr nicht auf eure hohe Berufung schaut, das ist alles schon schlimm genug. Aber jetzt setzt ihr dem noch einen oben drauf. Ihr tragt es auch noch hinaus in die Welt. Es wird auch noch zum Schauspiel für die Ungläubigen, die können zugucken. Ja, schau mal, diese frommen Christen. Ist ja toll, wie die streiten. Guck dir das mal an. Die predigen Liebe und Barmherzigkeit. Wow, ja, jetzt sehen wir, wie Liebe und Barmherzigkeit aussieht. Toll, ne? Cool. Ihr führt Rechtsstreit, ihr debattiert miteinander. Drückt das griechische Verb hier aus. Und das ist eine klimaktische Idee, also ein Höhepunkt. Und das steigen vor allem noch vor Ungläubigen. Das gibt's wohl gar nicht. Vor Ungläubigen, die wir eigentlich missionieren sollten. Die eigentlich unser gutes Zeugnis, gute Werke und Liebe und Barmherzigkeit sehen sollten. Was sehen die jetzt? Streit. Die wir einander zerfleischen, verbal. Und jeder seinen eigenen Weg will. Das ist keine echte Liebe. Und meine Lieben, das ist auch keine effektive Evangelisationsmethode. Stellt euch das mal vor, das Szenario. Ihr seid zwei Glaubensgeschwister. Und er steht vor Gericht, vor einem weltlichen Gericht. Da ist ein ungläubiger Richter, da ist eine Jury voller ungläubiger Menschen. Da sind Menschen da, die den Herrn nicht kennen. Und ihr streitet euch über, ihr debattiert über Grundstücke, über Finanzen, über Rechtsfragen. Ich will dies, du hast das und ich habe dieses und du hast jenes. Und oh, nebenbei, Herr Richter, wissen Sie eigentlich, dass wir beide Christen sind, dass wir an den Herrn Jesus Christus glauben, dass Sie Buße tun sollten und an das ewige Leben. Wisst ihr, was der Richter sagen wird? Wisst ihr was? Fegt lieber mal vor eurer eigenen Tür, okay? Schau, ich meine, was soll das? Das passt hinten und vorne nicht zusammen, was ich hier sehe, dieses Bild. Und das ist darum, geht es Paulus hier, in diesem Abschnitt. Es geht um das Zeugnis der Gemeinde. Es geht nicht um uns. Es geht nicht nur darum, dass ich meinen Prozess gewinne oder dass ich mein Recht bekomme oder dass ich bekomme, was ich will. Überhaupt, darum geht es überhaupt nicht. Darum geht es sowieso nicht im christlichen Leben, dass du bekommst, was du willst. Damit müssen wir aufhören mit diesem Denken. Das ist einfach verkehrt. Und das ist, unsere Gesellschaft ist dermaßen geprägt davon, dass jeder von uns immer haben kann, was er will, dass er das immer sofort bekommt und dass er auch noch ein Recht dazu hat. So sind wir erzogen worden. Das ist leider eine Nachwirkung der Demokratie, auch dass jeder von uns immer sagen kann, was er denkt und immer überall denkt, er kann seinen Mund reinhängen in jede Entscheidung. Nein, das ist nicht so, wie das Christenleben aussieht. So sieht es nicht aus. Ich muss nicht einmal auf meinem Weg, auf meinen Rechten, auf meinem Willen immer beharren und immer denken, ich muss überall das letzte Wort haben. Das muss nicht sein, das darf nicht sein, so sind wir nicht als Christen. Das ist ein schlechtes Zeugnis vor der Welt und das ist der Punkt. Das ist ein schlechtes Zeugnis vor der Welt. Wenn du am Arbeitsplatz jemand bist, der streitet, der immer das letzte Wort hat, der immer seinen Willen haben will, was denkst du, was du für ein Zeugnis bist? Du bist immer ein Zeugnis. Ja, die Frage ist nur, was für eins? Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Der Ruf des Evangeliums steht in Gefahr. Und das ist genau das, was Paulus ja auch schon in Kapitel 5 deutlich machte. Er sagt, man hört von einer Unzucht allgemein, man hört davon, die sogar unter den Heiden unerhört ist. Sogar die Heiden schütteln schon ihren Kopf. Also auch hier schon bringen sie das Evangelium in Verruf durch ihr Verhalten. Und genau dasselbe geschieht jetzt hier in Kapitel 6. Genau dasselbe führt Paulus hier wieder an. Er tut das vor Ungläubigen. Das hat er auch schon betont im Vers 1, wo er sagt, ihr lasst euch bei den Ungerechten richten. Oder auch später, ihr setzt solche über euch, die nichts gelten in der Gemeinde. Also ihr seht, das ist so ein Faden, der sich eigentlich durchzieht durch diesen ganzen Abschnitt, durch die ganzen 8 Verse. Sprüche 25, 26 sagt, ein getrübter Quell und ein verdorbener Brunnen, so ist ein Gerechter, der vor einem Gottlosen wankt. Das ist ein gutes Bild für ein schlechtes Zeugnis. Wir sind getrübte Brunnen oder getrübte Quellen und verdorbene Brunnen. Man erhofft sich, frisches Wasser zu bekommen. Man bekommt nur dieses dreckige, abgestandene, ekelhafte, getrübte Wasser, das nicht genießbar ist. So sind wir, wenn wir als Christen vor der Welt ein schlechtes Zeugnis sind. Sei das durch Streitereien oder durch irgendwelche anderen Dinge. Aber Paulus ist das hier ein Anliegen. Er sagt, ihr verpestet das Zeugnis für das Evangelium mit euren Streitereien. Und ihr macht das in aller Öffentlichkeit. Wie gesagt, auch hier, prüfe dich, was bist du für ein Zeugnis gegenüber den Behörden? Ja, genau, wenn du mit den Ämtern zu tun hast oder wenn du, was, wie verhältst du dich da? Wie benimmst du dich da vor diesen Beamten? Was machst du da? Was sagst du da? Meckerst du rum und bist du nicht einverstanden mit allem, was er sagt? Und was für ein Zeugnis? Bist du da streitsüchtig? Willst du da deinen Weg haben? Wie sieht es aus? Und wenn wir mit der Polizei zu tun haben, wie sieht es da aus? Verachten wir die Polizisten für das, was sie tun? Nerven sie uns? Oder wenn wir einen Strafzettel bekommen, reklamieren wir und meckern, anstatt unsere Schuld zuzugeben? Das ist alles sind Fragen, die wir uns stellen. Wie verhalte ich mich gegenüber den Behörden? Wie verhalte ich mich als Christ richtig gegenüber den Ungläubigen? Und dann eben noch, wenn wir zu zweit dann irgendeine Streiterei haben, dann auf jeden Fall nicht, das auch noch vor Ungläubigen auszutragen. Ich habe letztes Mal das Beispiel gebracht, wenn wir zum Beispiel vor ungläubigen Verwandten anfangen zu streiten, als Christen. Schlechtes Zeugnis. Es ist ein erbärmliches Zeugnis. Und es zeigt einfach nur, dass einer oder meistens beide nicht verstanden haben, worum es wirklich geht im christlichen Leben. Einfach die Perspektive fehlt. Nicht nur die Endzeitperspektive, sondern auch die Perspektive für die Mission fehlt. Was? Du bist immer im Dienst. Immer. 24 Stunden, 7 Tage die Woche bist du immer im Dienst als Christ. Es gibt keine Freizeit für dich. Gibt es nicht. Für mich auch nicht. Wir werden immer gesehen, wir sind immer im Dienst, immer. Und das muss uns bewusst sein. Und selbst wenn es schwierig wird und sogar wenn ich von einem Bruder oder einer Schwester betrogen werde, wenn mir Unrecht getan wird, muss ich mich immer fragen, lohnt es sich? Ist es es wert, dass wir jetzt anfangen zu streiten, gegeneinander vorzugehen und unser Zeugnis zerstören vor der Welt? Vor allem, wenn es um Besitztümer geht oder um andere Sachen. Und hier einfach diese Perspektive zu haben auf die Ewigkeit und eben auf das Zeugnis. Das ist wahre Jüngerschaft. Und genau das tat Jesus für uns. Als er seine Herrlichkeit aufgab, als er seine Rechte aufgab, er hätte das Recht gehabt zu sagen, weißt du was, ich gehe doch nicht ans Kreuz für diese Horde oder diese Sünde da, was soll denn das? Also ich verlasse doch nicht die Herrlichkeit des Himmels und komme hier runter auf diese dreckige Erde und sterbe für diese Menschen, für diese schrecklichen Leute da. Nee, das mache ich nicht. Da habe ich ein Recht dazu, das nicht zu tun. Und das hätte er tatsächlich gehabt, er hätte ein Recht gehabt, aber er hat darauf verzichtet. Und genau das erwartet er jetzt von uns, dass wir genau so handeln, dass wir auf unser Recht verzichten. Das kann es oft bedeuten, weil wir ein Zeugnis sein wollen. Gehen wir mal eine andere Situation durch. Ihr seid eingeladen an einem Hochzeitsessen. Ihr sitzt da am Tisch und ihr kommt ins Gespräch und ihr findet heraus, euer Gegenüber ist auch ein Glaubensbruder, aber er kommt irgendwie aus einer anderen Gemeinde, aus einer anderen Strömung und ihr fangt mit ihm an, über den Glauben zu reden und dann plötzlich artet es langsam so aus in eine theologische Debatte. Ja, der eine hat andere Ansichten als du. Nehmen wir mal an, er glaubt nicht an die Erwählungslehre und ich glaube an die Erwählungslehre. Dann fangen wir an zu reden und zu debattieren und so. Und die Ungläubigen hören uns zu. Und es artet aus in einen handfesten Streit, in ein Argument. Und es kann sein, dass ich meinen Prozess hier oder mein Argument vielleicht gewinne, aber ich verliere mein Zeugnis. Nun, ich, der ich an die Erwählungslehre glaube, ich sage jetzt mal, ich, der Calvinist, ich habe wenigstens noch die Hoffnung, dass die Erwählten trotzdem irgendwann mal zum Glauben kommen. Aber die werden im Moment sicherlich sehr abgestoßen sein von meinem Zeugnis. Und der Arminianer, der sollte sich das noch viel mehr überlegen, weil er glaubt ja, dass es von dem Willen des Menschen abhängt. Also der wird die Leute noch viel mehr von sich stoßen. Es lohnt sich nicht zu streiten in dem Moment. Man muss sich das gut überlegen. Auch wenn ich denke, dass der Arminianer falsch liegt. Und ich bin weder Arminianer noch Calvinist. Ich glaube weder vor allem nur das, was Arminius sagte, noch das, was Calvin sagte, sondern ich glaube das, was die Bibel sagt. Wir wollen das sagen, was die Bibel sagt. Aber der Punkt hier ist, es lohnt sich nicht zu streiten. Es lohnt sich nicht zu streiten, weil das sind Ihr müsst die Situation beurteilen. Okay, ist das jetzt weise? Werde ich mein Zeugnis verlieren? Ja, du magst zwar die Debatte gewinnen, aber du wirst dein Zeugnis verlieren. Darüber müssen wir nachdenken. Deshalb denkt an euer Zeugnis. Also 4 Gründe. Erstens Berufung. Wir haben eine hohe Berufung. Zweitens Unreife. Es offenbart unsere Unreife, wenn wir streiten. Und drittens, wir sind ein schlechtes Zeugnis für die Welt. Und jetzt viertens, weil es dem Gebot der christlichen Nächstenliebe widerspricht. Es widerspricht dem Gebot der christlichen Nächstenliebe. Nun, das ist relativ simpel zu verstehen. Du kannst keinen Rechtsstreit mit jemandem führen
und mit dieser Person einen Rechtsstreit führen und sagen, dass du sie wirklich liebst.
Kann schon manchmal sein, aber nicht mit einem Glaubensbruder. Kann manchmal sein, dass ich jemanden zum Beispiel anklagen muss, der vor Gericht ist und tatsächlich ihm was Kriminelles getan hat. Dann ist es Liebe, dass ich einen Rechtsstreit führe. Aber dann ist es kein Rechtsstreit, sondern dann ist es vielmehr eine Ermahnung. Das haben wir gesehen, Thema Gemeindezucht. Aber so richtig Rechtsstreit, ja, ich will jetzt hier wegen Finanzen oder irgendwas rausholen, was mir gehört, da habe ich ein Recht dazu. Sowas kann ich nicht machen, wenn ich wirklich sage, ich liebe meinen Nächsten. Wenn es um diese unbedeutenden Plänkereien geht. Hier heißt es in 1. Johannes 3, Vers 10, heißt es deutlich, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Hast du wirklich das Wohlwollen der anderen Person im Sinn, wenn du über irgendwelche Dinge in einen solchen Streit dich hineinbegibst? Und das ist genau der Punkt, den Paulus hier in Versen 7 bis 8 jetzt macht. Er sagt, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Wie gesagt, das Wort Schaden hier heißt eigentlich Niederlage. Im griechischen Denken ist das ganz wichtig. Wir wissen, die Griechen waren auch Sportliebhaber. Es gibt Sieg und Niederlage. Und hier spricht Paulus von einer Niederlage in einem Gerichtsprozess. Also sobald ihr diesen Gerichtsprozess beginnt, habt ihr ihn eigentlich schon verloren. Ihr seid schon die Verlierer, bevor ihr überhaupt angefangen habt, weil ihr überhaupt einen solchen Prozess führen wollt. Das ist ein Punkt hier. Es ist bereits ein Schaden, dass wir Prozesse miteinander führen. Und die Wortwahl hier im Griechischen ist sehr interessant. Er sagt wörtlich, dass ihr Prozesse gegen euch selbst führt. Weil ihr führt diesen Prozess letztlich, ihr macht euch selbst kaputt damit. Ihr führt Prozesse gegen euch selbst, wenn ihr gegen einen Bruder vor Gericht geht. Weil er gehört zu Christus und du gehörst zu Christus und ihr seid eine Einheit und jetzt geht ihr gegeneinander vor. Das ist wie wenn du gegen dich selbst vorgehen würdest. Du willst dich selber kaputt machen. Das ist die Idee hier. Und er sagt dann, am Ende vor Vers 7 kommen diese rhetorischen Fragen, sagt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Klar, das wäre in dem Fall sicherlich viel besser. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Klar, das wäre die christliche Handlungsweise. Paulus erinnert sich hier an eine grundlegende christliche Lehre. Matthäus Kapitel 5, Vers 39 bis 41 heißt es, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und den, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Das sind Worte, die wir manchmal allzu gerne relativieren möchten in unserem Herzen und sagen, ach, na, Jesus hat das nicht so gemeint. Doch er hat es so gemeint, weil er hat es so gesagt. Aber es kratzt an unserem Ego. Es geht uns gegen den Strich. Wir sagen dann, ja, Jesus, das stimmt schon, aber weißt du, der Typ hat mich wirklich so fies behandelt, hat mir meine Sachen genommen und er nennt sich Christ. Oder dieser Glaubensbruder ist doch sowieso einfach unausstehlich. Und die beste Ausrede ist, das ist einfach nicht fair. Wisst ihr, was fair wäre? Fair wäre, wenn wir alle in die Hölle kommen. Gerecht. Wenn wir alle bekommen, was wir verdienen, wenn wir alle das bekommen, was wir eigentlich verdienen, dann kriegen wir alle die Hölle. Die ewige Hölle, nichts anderes. Aber wir kriegen es nicht. Du kriegst es nicht. Weißt du warum? Weil Jesus eben nicht sagte, ach, dieser fiese Typ. Ja? Ich will nichts mit dem zu tun haben. Ich sterbe lieber nicht für ihn. Nein, Jesus hat das nicht gesagt. Er hat gesagt, ich entscheide mich zu lieben. Ich entscheide mich, mich hinzugeben für diesen fiesen Typen. Und genau dasselbe musst du jetzt auch tun. Genau dasselbe wird von uns jetzt auch verlangt. Wenn wir Christus wirklich ähnlich sein wollen, dann wird genau das von uns verlangt. Und das ist schwierig, das weiß ich. Und ich kann mir das oft auch nicht so vorstellen. Wir neigen einfach dazu, uns selber zu verteidigen, unser Recht. Das ist so tief in uns drin. Und da können wir auch erkennen, wie sündig wir immer noch sind, wie unser Ego immer noch sehr, sehr stark ist. Wir kämpfen mit unserem Ego. Wir haben heute Morgen auch schon gehört von diesem Kampf, den wir führen sollen, damit wir nicht sinken. Paulus sagt hier, lasst euch doch lieber ungerecht behandeln. Das wäre viel besser.
Das wäre viel besser angesichts eurer hohen Berufung. Das wäre viel besser für euer geistliches Leben. Es würde viel mehr Reife demonstrieren. Und das wäre viel besser um eures Zeugnisses willen vor der Welt. Es wäre immer besser. Das Verb übervorteilen beschreibt rauben, betrügen, über den Tisch ziehen. Das fällt uns schwer. Wenn uns jemand über den Tisch ziehen will, wenn uns jemand irgendwie so ein bisschen, wir denken, oh, ich will mich wehren, ich will mich zur Wehr setzen. Und Jesus sagt, ja, ich weiß warum, aber du willst dich zur Wehr setzen, aber denk daran, was ich für dich getan habe. Überlege dir, ob du wirklich diesen Streit jetzt beginnen willst, ob du wirklich dieses Recht jetzt einfordern willst oder ob es Dinge sind, die eben, wie Paulus sie nennt, unbedeutend sind, die wir einfach sagen können, okay, lass fahren dahin, deck es zu. Paulus hat diesen Verhaltensstandard auch beschrieben in Kapitel 4, in den Versen 12 bis 13, auch hier im Korintherbrief. Er sagt, wir arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen, wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Wir sind zum Kelch der Welt geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Wir werden wie Abfall behandelt, aber wir segnen weiter. Wir beten weiter. Wir tun weiter Gutes. Und das ist der Standard, den Paulus jetzt hier an die Korinther heranhält und sagt, okay, schaut euch an, was Christus getan hat. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr es nicht lieber geschehen, so wie Christus gelitten hat für uns am Kreuz? Und schließlich in Vers 8 kommt er wieder zurück in die Realität und sagt, so sollte es sein, aber so ist es nicht. Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Stattdessen, hier im Kontrast, im Gegenteil, ihr tut einander Unrecht. Wir sehen hier auch deutlich, es geht hier um diese unbedeutenden Gerichtsverhandlungen. Es ist nicht so, dass sie einander Unrecht taten, jetzt aktive Kriminelle waren, sondern vielmehr, ihr tut einander Unrecht, indem ihr überhaupt jetzt so miteinander streitet und so miteinander vor Gericht geht. Paulus benutzt aktive Verben, ihr tut das aktiv. Ihr solltet es über euch ergehen lassen, aber ihr seid diejenigen, die es über andere bringen. Ihr streitet miteinander. Ihr, das wird hier betont im Griechischen. Ihr tut das, ihr tut Unrecht, ihr übervorteilt. Die Tatsache, dass sie sich gegenseitig vor weltliche Gerichte brachten, verletzte das Gesetz. Es verletzte das Gesetz Christi, das Gebot der Nächstenliebe. Das ist das Problem. Ihr seid Kriminelle, ihr übervorteilt einander und ihr tut Unrecht einander dadurch, dass ihr das Gesetz Christi brecht. Es geht Paulus hier gar nicht mehr so sehr jetzt um die staatlichen Gesetze, sondern um die christlichen Gebote. Das Gebot der Liebe und der Nächstenliebe. Weil ihr tut dies unter Brüdern, das betont er hier nochmal. Ihr seid doch Brüder, ihr seid doch alle gerettet durch die Gnade Gottes. Wie könnt ihr sowas tun? Das macht er auch zum Beispiel in Galater 6,10 deutlich. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens, besonders an deinen Geschwistern sollte sowas nicht geschehen. Ihr solltet bekannt sein dafür, einander zu lieben, wie Jesus sagte, aber ihr zerrt euch vor Gerichte, das ist unerhört. Das geht nicht. Nun, als wir, Bea und ich, damals nach Berlin gezogen sind, kann mich noch erinnern, Jahre 2003, da hat uns unser erster Vermieter auch über den Tisch gezogen. Ja, uns ging es damals finanziell eigentlich nicht so gut. Es war sehr eng für uns, wir hatten nicht viel Geld. Und uns wurde eine Monatsmiete von 350 Euro versprochen, aber nur mündlich. Es war ein mündlicher Vertrag. Schließlich hatten wir dann eine Monatsmiete von 700 Euro, also das Doppelte. Und wir haben uns damals auch die Frage gestellt, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir jetzt vor Gericht gehen oder was auch immer? Und ich kann mich noch gut an den Rat von Christian Andresen erinnern. Er hat uns gesagt, weißt du, Ungläubige sind geistlich tot. Sie sind Sünder. Und wir sollten von ihnen keine aufrichtige und ehrliche Behandlung erwarten. Wir sollten das schon erwarten, dass sie uns ungerecht behandeln. Und die Frage ist, wollen wir lieber ein Zeugnis sein, anstatt eben unser Recht einzufordern? Und durch die Gnade Gottes konnten wir auf den Herrn vertrauen und unser Recht nicht einfordern. Wir konnten die Extrameile gehen, dem Hemd noch den Mantel hinzufügen Und der Herr hat uns immer versorgt. Wir haben nie zu wenig Geld gehabt. Und das ist auch das Schöne, wenn wir das Richtige tun. Es fehlt uns nicht. Und das ist genau das, was das Gleichnis des unvergebenden Knechts eigentlich illustriert. In Matthäus Kapitel 18, wir können da noch schnell hingehen, ich möchte das zusammen lesen. Matthäus Kapitel 18 macht Jesus auch selber diesen Punkt. Und letztlich ist das ja das, was Paulus hier sagt, nichts anderes, ist die Lehre Christi. In Matthäus Kapitel 18, es geht darum, die Frage, wie viel wir vergeben sollen, eben auch hier der Mangel an Vergebung hat auch damit zu tun, dass ich mein Recht einfordern will und Recht haben will, meinen Willen haben will. Und deshalb ist es doch ungerecht, er hat mir jetzt das und das angetan, jetzt werde ich ihm heimzahlen, jetzt werde ich vor Gericht gehen mit ihm. Und Jesus sagt hier in Kapitel 18, Matthäus Kapitel 18, Vers 23, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig, eine unglaubliche Summe. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Das ist auch relativ viel, aber natürlich im Vergleich sind 10.000 Talente gar nichts. Und dann ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Meine Lieben, das ist der Punkt hier. Das ist eigentlich der Punkt. Dieser letzte Satz hier, oder dieser Satz hier in Vers 33. Solltest nicht auch du dich erbarmen? Wenn du dir überlegst, diese ganze riesige Schuld, die dir vergeben wurde, eine Schuld, die du niemals bezahlen kannst. Eine Schuld, die du hast bei einem ewigen, allmächtigen Gott. Und die nur durch einen ewigen Tod, eine ewige Strafe, nicht mal wirklich abgegolten werden kann, weil du bist ja ewig, das hört nie auf. Eine riesige, eine unbezahlbare Schuld hat dir Gott in Jesus Christus vergeben. Wäre es nichts als richtig jetzt, eben nicht auf unserem Recht zu beharren und zu sagen, okay, ich lasse das jetzt, um des Zeugnisses willen, um der Sache des Herrn willen oder eben um des Gebotes der Liebe willen. Es wäre nichts als fair, wie gesagt, wenn Jesus uns in die Hölle oder Gott uns in die Hölle werfen würde. Aber dank dem Herrn, dass er uns unfair behandelt hat und uns begnadigt hat und uns nicht das gegeben hat, was wir verdienen, so können wir froh sein, so können wir vergeben, so können wir auch lernen, nicht auf unseren Rechten oder eben auch hier auch in 1. Korinther 6, auf unseren legalen Rechten zu beharren, selbst wenn wir sie haben. Aber wenn das gegenüber Geschwistern ist, die Christus genauso geliebt hat. Selbst wenn ein Bruder uns Unrecht tut, in irgendeiner Art und Weise sollen wir eine Haltung der Vergebung haben und die Sache unserem souveränen Gott überlassen, der für uns sorgt. Selbst gegenüber Ungläubigen, wie gesagt, das Beispiel mit unserem Vermieter damals gegenüber Ungläubigen, auch da, was für ein Zeugnis. Habe ich es gewusst? Ja, natürlich. Ich dürfte es auch sagen. Ich weiß schon, dass es nicht richtig ist, was du jetzt tust. Aber um des Herrn willen werde ich jetzt anders handeln. Es ist nicht so, dass wir uns dumm stellen müssen und zeigen müssen, dass wir nicht merken, was die Ungläubigen mit uns tun. Aber ich kann sagen, ich weiß genau, was du tust, aber ich werde nicht so reagieren wie du. Ich werde nicht Böses mit Bösem vergelten. Ich werde nicht dasselbe tun, weil ich Christ bin. Ich tue sowas nicht. 1. Thessalonicher 5, Vers 15, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Seht ihr das? Sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann, heißt es hier. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Lasst uns das niemals vergessen. Auch Römer 12, 17, eine ähnliche Aufforderung, 1. Petrus 2, 19 bis 21. Wir kommen hier zu dieser Passage, zu dieser Stelle und sagen, okay, was zählt wirklich? Wir stellen uns diese Frage. Was steht auf dem Spiel? 4 Dinge. Die Ewigkeit, wir sehen in die Ewigkeit. Wir schauen auf, wir sehen unsere eigene Unreife, unser Privatleben, unser geistliches Leben. Wir sehen das Zeugnis, das auf dem Spiel steht. Und wir sehen das Gebot der Nächstenliebe, das wir eigentlich brechen, wenn wir mit einem Glaubensbruder vor Gericht gehen oder eben unsere Streitereien haben. Das ist die grundsätzliche Einstellung eines jeden Jüngers Jesu. Wenn er nachfolgen, wenn er konsequent nachfolgen will, wenn er wirklich Christus nachahmen will, so sein wie Christus, das ist unser Ziel, das ist unser Wunsch, das ist da, wo wir hinwollen. Und hier haben wir eine wunderbare Gelegenheit zu zeigen, ob wir wirklich Christus ähnlich sein wollen, durch unsere Taten, durch konkrete Taten. Und Paulus, wie gesagt, nimmt diese endzeitliche Perspektive und sagt, bist du auf den Himmel ausgerichtet? Suchst du die Erfüllung in Gott allein? Oder gibt es irgendwelche andere Dinge, deshalb streitest du dich um bestimmte Sachen? Willst irgendetwas, anstatt in Gott deine Erfüllung zu finden? Und wir zeigen uns dann, dass wir eben irgendwie in etwas anderem Erfüllung finden, wenn wir anfangen zu streiten. Wenn wir etwas wollen, wo wir denken, wir haben das Recht dazu, aber wir haben es eigentlich nicht. Das sind 4 gute Gründe für dich, nicht auf deinem vermeintlichen Recht zu beharren. Denke an deine herrliche Zukunft. Welche Stellung du eines Tages haben wirst auf dieser Erde, auf der neuen Erde. Das steht uns einfach nicht an. Denke aber nicht nur an deine Zukunft, denke an dein geistliches Wachstum. Willst du weise sein? Willst du geistlich sein? Dann lass dich übervorteilen. Dann lass es geschehen. Was sagt Paulus hier? Denke an dein Zeugnis. Denke an die Welt, die zuschaut, die deine Reaktionen sieht. Die sieht, was du tust oder eben nicht tust. Und denke an das Gebot, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Die Selbstverleugnung, die eigenen Wünsche aufzugeben und den Herrn an erste Stelle zu stellen. Und denke vor allem daran, dass Christus dich und mich in Anführungsstrichen unfair behandelte, weil er uns nämlich begnadigt hat, eine riesige Schuld vergeben hat. Und das ist unser Motiv, das zu tun, obwohl wir alle etwas ganz anderes verdient hätten. Amen. Amen. Lass uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du nicht auf deinem Recht beharrt hast, dass du nicht gesagt hast, ich werde hier im Himmel bleiben und die Zeit mit meinem Vater genießen und in Herrlichkeit sein und nicht auf diese Welt runtergehen. Diese Menschen haben das nicht verdient, gerettet zu werden. Und es ist sogar wahr. Es ist wahr, wir haben es nicht verdient, gerettet zu werden. Und so danken wir dir umso mehr, Herr, dass du uns ein Vorbild hinterlassen hast und dass Paulus hier dieses Vorbild auf die streitenden, zankenden Korinther anwendet und dass du uns auch dabei hilfst, das auf unsere eigenen persönlichen Streitereien im Alltag anzuwenden, um einfach davor abgeschreckt zu werden, überhaupt einen Streit zu beginnen, überhaupt mein Weg, mein Recht, meine Freiheit zu suchen, sondern vielmehr deinen Willen zu tun, indem wir an unsere herrliche Zukunft denken, indem wir an unser geistliches Wachstum denken, indem wir an unser Zeugnis denken in der Welt und auch an deine Liebe, an das Gebot der Liebe. Danke, dass du uns dabei helfen kannst, Herr, dass du uns zurüstest und uns kräftigst durch deinen Geist. Bitte hilf uns, das zu leben, wenn wir in die nächste Woche gehen, zu deiner Ehre und deiner Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen.